Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hallo Tina.
Hallo Katrin. Ja, heute mal Premiere, richtig im Bild zu sehen.
Ich bin ganz gespannt, wie das so klappt, der Deep Shit Talks Podcast als Video.
Ja, und dann trotz aller Änderungen ganz wie gewohnt die Eingangsfrage. Katrin, worüber möchtest du heute gerne sprechen?
Ja, ich würde heute total gerne sprechen mit dir über das Thema, ich sag mal Arbeitstitel, die Balance zwischen Empathie und Grenzen ziehen am Arbeitsplatz, gerade wenn es um psychische Erkrankungen geht und persönliche Schicksalsschläge. Also wann hört irgendwie das Verständnis auch auf, gerade auch aus der Sicht der Führungskräfte? Ich denke, die Folge ist genauso interessant für Mitarbeitende, das mal aus Führungskraftsicht zu hören. Aber wo ist es am Arbeitsplatz wichtig, trotz vielleicht einer Betroffenheit oder einem Traurigsein darüber, dass jemandem irgendwas zugestoßen ist, klare Grenzen zu ziehen? Wie können diese klaren Grenzen gezogen werden? Warum sind die wichtig? Das ist vielleicht auch im Arbeitsrecht relevant zu wissen. Also eine Folge über die Balance zwischen Empathie und Grenzen ziehen im Licht von so Mental Health Themen, Schicksalsschlägen.
Ja, kann ich mir total gut vorstellen, dass es gerade wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht, für Menschen oft auch mit so einer Unsicherheit verbunden ist, ne, da dann nichts falsch machen zu wollen oder nicht grob wirken zu wollen. Und wenn wir das schaffen, heute so ein bisschen Klarheit und dadurch auch ein bisschen Sicherheit so zu vermitteln, ist das sicher hilfreicher. Also in diesem direkten Arbeitsrollenbezug. Und gleichzeitig glaube ich, dass das irgendwie für viele Menschen, die so mehrere Parteien oder mehrere Interessen irgendwie im Raum sind und man da so ein bisschen ausbalancieren muss, sicherlich interessant mitzuhören.
Ja, total. Also ich hoffe, wie immer natürlich eigentlich, aber dass der Podcast aus verschiedenen Perspektiven interessant zu hören ist. Und wir haben auch, wie so oft, O-Töne mitgebracht, also Menschen, die nochmal ihre Perspektive schildern aus Arbeitsrechtssicht, als Führungskraftsicht, aus Personalsicht.
Aber erzähl doch mal, Katrin, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen?
Ja, also ich gebe ja Trainings zum Thema psychologische Erste Hilfe im Unternehmen. Also Hintergrund ist, wir lernen, die meisten von uns, wenn sie einen Führerschein machen oder solche sonstige Dinge oder bestimmte Berufe ergreifen, erlernen medizinische Erste Hilfe, so was sind Anzeichen von ernstzunehmenden körperlichen Erkrankungen und was tut man da oder was tut man bei einem Unfall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich Ersthelferin bei einem Unfall ist, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass man selber oder eben andere im Umfeld in eine psychische Krise geraten. Und es gibt einfach ganz wenig Menschen, die was darüber wissen, was man tut, wenn jemand Suizidgedanken äußert oder droht, andere zu gefährden zum Beispiel. Dabei gibt es da genauso klare Verhaltensweisen und genauso klare Anlaufstellen, was zu tun ist. Und das bewegt mich schon sehr lange. Ich habe in einer Klinik gearbeitet, in einer psychiatrischen Klinik, und eine Frau hat ganz knapp ihren Suizidversuch überlebt, war dann ganz schockiert, als sie erfahren hat, wohin sie sich hätte wenden können und dass sie auch Akuthilfe bekommen hätte. Ne? Vielleicht, um das schon mal einzuschieben, man darf mit einer akuten psychischen Belastung genauso in eine Notfallambulanz fahren wie mit einem gebrochenen Arm, und da hätte sie hinfahren dürfen. Und sie war sehr, ja, also schockiert, dass sie das nicht wusste, und dann hätte sie nicht versucht, sich das Leben zu nehmen. Und seitdem bewegt mich dieses Thema. Und jetzt so aus der Wirtschaftsperspektive natürlich nochmal mehr, weil ich weiß, wie viele Führungskräfte ja auch gar nicht geschult sind zu der Frage, was mache ich denn jetzt, wenn jemand sagt, ich habe eine Depression oder meine Mutter ist gestern verstorben. Genau, und daraufhin habe ich eben geguckt, was gibt es so auf dem Markt. Es gibt sehr bekannte Formate dazu, wie unterstütze ich Menschen in psychischen Krisen. Auch weltweite Formate, die nach Deutschland etabliert wurden, und die finde ich auch gut und fundiert, aber die sind nicht sehr angepasst an die Wirtschaftswelt. Warum nicht? Weil zum Beispiel, also es kommt aus der Gemeindepsychiatrie, das ganze Konzept aus Australien, so dass man Nachbarinnen und Nachbarn gut helfen kann zum Beispiel. Und da wird relativ viel auch über Schizophrenien gesprochen. Jemand mit einem Fallbeispiel, jemand, der Stimmen hört. Und das ist was in der Arbeitswelt nicht wahnsinnig oft auftaucht. In bestimmten Berufen sicherlich, in der Pflege vielleicht oder so. Aber in jetzt einem Wirtschaftsunternehmen ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine akute Psychose hat und man das auf der Arbeit sieht, sehr gering. Dann ist jemand wahrscheinlich krankgeschrieben. Dafür taucht aber in den klassischen Konzepten zum Beispiel Neurodiversität nicht auf. Und es wird nicht über ADHS oder Autismus gesprochen, was ja viel relevanter ist. Und was eben auch gar nicht besprochen wird, ist das, ja, was mache ich denn, wenn mein Verständnis auch aufhört? Oder wo muss mein Verständnis auch aufhören? Und wenn jetzt am Arbeitsplatz ganz viele geschulte Ersthelfer sind, die, ja, wild supportive sind und immer Verständnis haben, aber es gibt keine klaren Grenzen und keine klar geschulten Menschen in Schlüsselpositionen, finde ich das etwas kritisch. Und was ich auch kritisch finde, ist, es werden oft interessierte Mitarbeitende geschult, so ein bisschen so ein Peer-to-Peer-Support. Und dann ist natürlich die Frage, wo werden die beworben? Wie werden die supervidiert? Wo sind auch die Grenzen? Sind wir uns wirklich sicher, dass alle geschulten Mitarbeitenden auch wissen, dass sie keine Therapeuten sind und wo dann auch ein Ende der Rolle ist? Mhm. Und wer hat das im Blick und wie wird das eingebunden? Also es gibt Unternehmen, die dann berichten, wir haben da jetzt ganz viele von, die werden gar nicht genutzt, oder wir haben welche, die werden genutzt, aber die sind total überlastet, weil sie eben doch nur eine kurze Fortbildung hatten. Das heißt, ich bin etwas kritisch mit den Formaten auf dem Markt und habe eben mein eigenes Format entwickelt, wo es auch viel um die Frage geht, wo ist denn die Grenze von Verständnis, gerade für Menschen in Schlüsselrollen, wenn ich jetzt Personalverantwortung habe, Personalerin bin oder Führungskraft, ne, wo und wie balanciere ich das mit meinem anderen Auftrag, nämlich dafür zu sorgen, dass das Team gut performt, dass eine bestimmte Leistung am Ende des Monats erbracht ist. Ich muss ja auch die Arbeitsplätze sichern. Ich kann ja auch nicht sagen, dann wird jetzt halt nichts produziert, einen Monat lang zum Beispiel.
Ja, ganz genau.
Und das wird eben in den klassischen Konzepten gar nicht besprochen. Und so kam das, dass ich Lust hatte, dazu mal was zu machen. Also ja, die Grenzen auch, die Grenzen von Verständnis.
Ja, total relevant und ich finde an der Stelle schon mal auch vorwegzunehmen irgendwie gar nicht so schlecht, dass der Witz ja ist, dass Menschen in der Krise gar nicht unbedingt dieses unendliche, watteweiche Verständnis benötigen, sondern gerade die Klarheit eigentlich das ist, was auch hilft. Also das heißt dann auch also sich jetzt nur zuzuwenden und jedes Bedürfnis irgendwie, ne, versuchen zu erfassen und zu befriedigen, nicht unbedingt das Hilfreichste ist, sondern viel hilfreicher ist zu sagen, das kann ich jetzt anbieten bis dahin dahin und das dann auch nicht mehr. Und das ist die zeitliche Abfolge, also die Orientierung. So eine Klarheit birgt ja auch oder bringt dann ja auch wieder eine Orientierung und eine Sicherheit mit sich. Eigentlich dann eine Win-Win-Situation ist. Ne? Also ich tue jemanden gar nicht unbedingt etwas an, wenn ich sage, das geht und das geht nicht. Ne? Und ich glaube, dass es ein tiefes Missverständnis ist, dass vielleicht auch in der Zeit oder wenn du das so sagst, dieses Mental Health-Thema, das ist ja auch was Gutes, dass das immer mehr Aufmerksamkeit und mehr Verbreitung findet. Und trotzdem sehen wir das ja auch nur so auf Social Media, aber manchmal, ne, das ist auch ein bisschen missverstanden, wenn dann sozusagen die eigene Befindlichkeit immer ganz vorangestellt werden soll oder, ne, dass immer jegliche Gefühlsregung sozusagen berücksichtigt werden, dass das gar nicht unbedingt hilfreich ist, ne, sondern dieser übergeordnete steuernde Modus, der eben dann eben die weisen balancierten Entscheidungen trifft, eigentlich das Wesentlichere ist. Und in dem Fall wäre die Führungskraft dann ja oder das Unternehmen, was einfach ja auch nochmal andere Verantwortung hat, gefordert einfach auch, ne, nicht jetzt nur mit dem Bedürfnis mitzugehen, sondern eben auch den übergeordneten Blick zu haben und die übergeordnete Entscheidung dann im besten Interesse aller dann so zu treffen. Ja, spannend. Also machen wir jetzt hier ein bisschen, was vielleicht auch fehlt. Das ist doch gut.
Ja, total. Wir können ja direkt mal starten mit einem O-Ton einer Führungskraft. Ich glaube, das beleuchtet nochmal, was eigentlich das Thema ist. Also wenn man mal direkt von einer Führungskraft hört, wie ist denn das dann so, wenn man angesprochen wird? Wäre das okay, dass man direkt mal so ein Praxisbeispiel hat?
Sehr gerne.
Mein Name ist Judith Goldmann. Ich bin Interim-Managerin und Führungskräfte-Coach. Und ich habe selbst als Führungskraft und auch als HR-Verantwortliche häufig die Situation erlebt, dass Beschäftigte zu mir kamen und mir geschildert haben, dass sie sich in einer persönlichen Ausnahmesituation befunden haben, Zum Beispiel, dass sie unter Depressionen leiden oder unter Angstzuständen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als eine Beschäftigte zu mir kam und mir von einem Kindheitstrauma berichtet hat, weil sie das sehr hemmt, in bestimmten beruflichen Situationen so zu agieren und auch das Selbstbewusstsein zu zeigen, was sie sich von sich selber wünscht, auch was ich von ihr erwarte. Und so kamen wir auf diese Situation, die sie mir geschildert hat. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie verlockend das in dem Moment als Führungskraft auch ist und menschlich darauf einzugehen. Ja, und dann mit den Mitarbeitenden darüber Gespräche zu führen, auch vielleicht häufiger Gespräche zu führen. Warum ist das so? Ich denke, weil wir von Führungskräften immer erwarten, dass sie genau diese vertrauensvolle Situation herstellen, dass es Führungskräften gelingen soll, eine Atmosphäre der psychologischen Sicherheit zu kreieren, in denen Mitarbeitende sich trauen, alles zu sagen und alles zu fragen. Und genau diese Situation gab es ja dann. Trotzdem habe ich ihr natürlich zugehört. Ich habe Verständnis gezeigt, auch Empathie gezeigt, aber ich habe ganz klare Grenzen gesetzt. Ich habe ihr erläutert, dass ich dafür nicht die richtige Person bin, dass es nicht meine Rolle ist als Führungskraft, darüber mit ihr zu sprechen, sondern über ihre beruflichen Leistungen und ich sie dabei gerne unterstütze. Aber ich habe sie an die richtigen Stellen verwiesen, also an die psychologische Mitarbeiterberatung in dem Fall. Denn nicht nur von den Mitarbeitenden ist es wichtig in dieser Situation, dass der oder die professionelle Unterstützung erhält, sondern auch für mich als Führungskraft oder als Personaler ist es genauso relevant, mich selbst zu schützen. Denn ich bin dafür nicht ausgebildet, ich bin kein Therapeut und ich kann mich auch mit solchen schwerwiegenden Traumata zum Beispiel nicht belasten. Ja, ich habe dafür keinerlei Ausbildung als Führungskraft und auch als Personaler nicht, bei aller Empathie, die ich zeige, und sollte mich darum selbst auch abgrenzen und Mitarbeitende da um Verständnis bitten, Empathie zeigen, aber sehr klar an die richtigen Stellen verweisen. Und das ist auf jeden Fall Führungsaufgabe und auch Rolle der Personalabteilung, diese Kontakte zu kennen, zu wissen, an wen der Mitarbeitende sich wenden soll und hier zu unterstützen, Zeit dafür zu geben, gerne auch den Kontakt herzustellen, auch nachzufragen, ob das Gespräch erfolgt ist, notfalls sich einzuschalten, wenn dort nicht die notwendige Rückmeldung erfolgt. Das ist aus meiner Sicht Führungsaufgabe, aber nicht die Traumabewältigung in dem Moment oder die Therapie, ja, zum Beispiel einer Depression am Arbeitsplatz.
Ja, was sagst du, Tina?
Ja, ich musste schon auch ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen, also die Situation, dass die Mitarbeitende dann das Kindheitstrauma inhaltlich dort besprechen wollte. Also natürlich kann das ja auch passieren, ne, dass man sowas überschwappt, aber natürlich ist es da halt auch nicht der richtige, das Schmunzeln kommt so ein bisschen an der Stelle. Eine Anekdote, also eine Bekannte hat mal erzählt, dass die an der, wie heißt das, diese Eingangspforte unten im Krankenhaus gearbeitet hat, und da kamen manchmal die Menschen und haben da schon so ein bisschen die Hose runtergezogen, gucken Sie mal, was ich hier habe. Verständlich, ne, wenn jemand irgendwie dringend ist, und trotzdem ist es wichtig, dann freundlich darauf hinzuweisen, wo ist der richtige Ort und wo nicht. Gar nicht nur, und das kann ich verstehen, dass sie sagt, um sich selber zu schützen, ne, um sich selbst nicht zu überfordern, aber ich finde auch vor allem, auch um die Mitarbeiterin zu schützen, denn es ist ja kein sicherer Ort, das sollte da aufgemacht und wirklich entpackt und angeschaut werden, wo es auch wirklich nur um sie geht. Und da können wir wirklich hilfreich sein, die Last da wirklich von den Schultern nehmen können, als Therapierende, als Fachperson, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dann zu sagen, inhaltlich, ne, ist das hier nicht der Ort, darüber zu sprechen. Für mich ist aber wichtig zu wissen, was bedeutet das jetzt für dich, ne? Oder was kannst du jetzt, was kannst du nicht? Wie kann jetzt der Arbeitsraum helfen? Oder wie können wir den anpassen auf deine Situation? Und ich glaube, das ist ja wirklich auch für ganz viele Menschen relevant. Also jeder hat mit Sicherheit irgendwann mal eine Krise erlebt, oder jemand im Bekanntenkreis, der das gerade erlebt. Ich würde dann auch ermutigen, wenn wenn man das Vertrauensverhältnis hat, hoffentlich beim Arbeitgeber zum Beispiel zu sagen, ich bin gerade in einer ganz schweren Trennung und ne, ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Wenn dann aber das Thema losgeht mit, mein Freund hat mich nämlich betrogen mit der und der und dann hat er das gemacht, dann ist es so ein bisschen, ja, nee, das ist nicht, also die Inhalte werden da nicht besprochen, aber eher, wie schlecht geht's dir denn? Ne, ist es jetzt erstmal wichtig, heute Morgen einen Tag freizunehmen? Welche Aufgaben gehen? Welche Aufgaben gehen gerade nicht so gut? Was wäre hilfreich? Und da und dann ist man fürsorglich und dann ist man ausreichend auch da. Ne? Also so dafür muss man da nicht inhaltlich drauf eingehen, ja. Oder was war denn dein Gedanke dazu? Also wie gesagt, mich hat es ein bisschen schmunzeln lassen, dass es ein bisschen diese Verwechslung halt auch gab.
Ja, also ich meine, ich kenne die Situation, gut, ich bin natürlich auch im Spezialfall. Meine Mitarbeitenden, als ich noch Führungskraft war, wussten natürlich auch, dass ich auch Psychotherapeutin bin. Deswegen
ja, das ist auch wieder eine Einladung.
Ja, deswegen ne, bin ich da, also aber ich kenne natürlich, was das bedeutet. Also vielleicht war es für mich noch wichtiger, Grenzen zu ziehen oder zu lernen, Grenzen zu ziehen, weil ich natürlich das ganze Thema Verständnis und Empathie und so etwas überdimensioniert mitgebracht habe als Psychotherapeutin in der Wirtschaft.
Und auch, dass ich ja an dich auch eher adressiert wurde oder erwartet wurde.
Ja, genau. Also, aber ich habe durchaus verschiedenste traumatische Situationen geschildert bekommen und habe gerade kurz gedacht, ja, gerade in den ich sag mal, jüngeren Unternehmen oder was heißt jünger, in den Unternehmen, in denen es nicht so ganz klare Hierarchien und Trennungen gibt und man vielleicht die Partnerin, den Partner sogar kennt, der oder die sich plötzlich getrennt hat, weil man so eine Familienfeier veranstaltet oder weil man sich vielleicht so ein bisschen sogar angefreundet hat, ja, das auch jetzt nicht komplett unüblich. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig als Führungskraft, aber das ist jetzt ja auch nicht komplett verboten, ne, mit den sich ein bisschen anzufreunden mit Mitarbeitenden. Und dann ist die Grenze ohnehin schwer, dann kennt man ja das Private ein kleines bisschen. Und solche Dinge gibt es ja auch. Ich habe bei dem O-Ton gedacht, ja, dieses Thema Oversharing wird in meinen Seminaren auch manchmal geteilt, ne, so nach dem Motto, ja, wir reden immer da, also, es gibt so viele Kampagnen dazu, dass Mental Health kein Tabuthema sein sollte, aber wir haben eher das gegenteilige Problem, die Leute klatschen uns die komplette Story auf den Tisch und hören nicht auf, also was mache ich denn da? Ich hatte zum Beispiel ein Seminar.
Das ist auch schwer, ne, wenn ein Thema, wenn man da sitzt, ne, und wie heißt das? Wo das Herz von voll ist, läuft der Mund von über. Also wenn man es ein bisschen anpiekst und sagt, erzähl mal, das, dann kann man das den Menschen eigentlich auch nicht verübeln, dass das dann vielleicht ne, rausgeschwappt kommt.
Ja, ich wusste, also gerade, ne, ich gebe die Seminare nicht nur für Führungskräfte, sondern ich sage immer Menschen in Schlüsselpositionen. Und ich hatte zum Beispiel mein ganzes Seminar mit Office-Managerinnen. Leute, die so auch in so zentralen Positionen sitzen, örtlich auch an der Rezeption oder so. Wie so eine Teamassistenz, ne? Also so Ansprechperson für erstmal alles. Für alles, wofür die Führungskraft vielleicht nicht da ist. Und da war ganz oft das Thema, da kommt sozusagen teilweise auch ein Externer rein, der ist eigentlich nur da, um Dinge im Büro zu reparieren. Das ist ein bisschen wie der Hausmeister, ein Externer. Und dann kommt der rein, setzt sich hin und redet mich zu. 20 Minuten jeden Tag. Und ich krieg ihn nicht weg. Der freut sich schon richtig, sich bei mir reinzusetzen. Wie kriege ich den weg? Ne? Wie kriege ich den weg? Ich kann, ne, so, also das ist schon auch ein gutes Problem.
So, jetzt.
Wie?
Müsstest mal.
Und du bist vielleicht eh schon überarbeitet und hast super viel auf dem Tisch und dann platzt jemand rein und erzählt dir wieder, kannst du dir nicht vorstellen, was mir wieder passiert ist und so. Und, ja, oder auch du siehst vielleicht, dass jemand irgendwie ein blaues Auge hat und mehrfach und fragst dich, ist das Gewalt zu Hause? Muss ich das ansprechen? Ja, nein. Also also du bist da ja vielleicht auch mit Dingen konfrontiert, ob du willst oder nicht, als nicht fortgebildete Person oder also ausgebildete Person, du musst dann auch lernen, deine Grenzen zu ziehen, aber hast gleichzeitig auch eine Fürsorgepflicht. Also das ist schon was viele auch verunsichert. Ja. Und ansonsten, genau, habe ich aber auch gedacht, das ist tatsächlich ja auch so, dass Psychotherapie was ist, was eine lange Fortbildung bedarf, was eine Heilbehandlung ist und das ist auch nicht, das ist auch sogar Coaches untersagt. Also auch Coaches mit einer langen Ausbildung dürfen nicht an Depressionen oder Traumata rumfruckeln. Ne? Das ist also dann erst recht
Gottes
nicht.
Willen, ist recht nicht.
Und dann erst recht nicht Führungskräfte, die nicht mal Coaches sind. Ne?
Ja, und was wir ja auch oft schon so als Thema hatten, was für mich ja wichtig ist, eine Ethik und grundsätzliche Grenzen und Setting, dass es in einer psychotherapeutischen Behandlung und gerne auch in einem Coaching um die Bedürfnisse des Klienten, der Klientin geht und nicht noch andere. Aber in einer Arbeitssituation geht es nicht nur um die Bedürfnisse der Klientin. Und deswegen ist das per se dafür nicht sicher zu sagen, jetzt, ne, zieh dich mal aus und mach dich mal nackt. Ach so, ja, ne, und jetzt, da geht's ja aber gerade nicht mehr um dich. Und das, deswegen, ne, was ich auch meinte, das ist gar nicht, also es ist auch zum Schutze des Mitarbeitenden dann auch zu sagen, ne, hier nicht so sehr aufmachen, was die privaten und intimen Details angeht, denn hier ist einfach der Ort nicht sicher genug dafür oder nicht, es ist nicht der richtige Ort und auch nicht die, ne, und auch eine Aufgabe, die man nicht übernehmen kann, wenn es darum geht, inhaltlich daran jetzt, ne, zu beraten oder auch sich da auch so nah ranziehen zu lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die Erfahrung gemacht hat, vielleicht mal auch ein bisschen vereinnahmt worden zu sein, dass man sich nicht so gut abgrenzen konnte, dass man dann vielleicht dem auch eher ganz aus dem Weg geht oder dass irgendwie so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen distanziert und hart wird. Und die Kunst wird ja so ein bisschen zu sein, doch weich und zugewandt irgendwie in der Haltung zu sein und darin dann trotzdem auch wieder klar in den Grenzen und in dem, ne, Denken. Oder eben auch, es gibt ja vielleicht Situationen, wo, also ich habe gerade so ein bisschen vor Augen, wir haben ja jetzt gerade das Beispiel gehabt, da ging es einfach nur den Mitarbeitenden schlecht. Aber es kann ja auch eine Situation geben, da geht es jemandem schlecht, aber der hat dann vielleicht eine Suchterkrankung und der kommt dann vielleicht alkoholisiert zur Arbeit und vielleicht muss der da auch noch irgendwelche schweren Maschinen bedienen. Und da an der Stelle, und wenn wir auch wissen, mein Gott, der Mensch hat gerade seine, die Partnerperson verloren an ganz furchtbare Leidensgeschichte. Und man hat alles Verständnis auch dafür, ne, dass das sich so entwickeln kann und dass der, ne, und warum der vielleicht jetzt gerade konsumiert und das nicht gut kontrollieren kann. Das kann ja alles sein. Aber trotzdem müssen wir ja zum Schutz von allen dann sagen, nee, das geht so nicht, ne? Und das ist wichtig, das auch klar zu benennen und dann ganz klar auch da Stopp zu sagen, ne? Und darauf auch zu bestehen. Und vielleicht, also vielleicht wird es da dann fühlbarer, dass da auch so ein klares Begrenzen ganz einfach verantwortlich ist und notwendig ist und nach hinten raus ist, für alle sicherer macht. Weil was wäre denn der Umkehrschluss, dass man dann sagt, na ja, der arme Kerl, und dann passiert da irgendwie, passieren da schlimme Unfälle.
Ja, tatsächlich haben wir auch nachher nochmal den arbeitsrechtlichen Aspekt mit genau, ne, auch mit einem Urteil mit genau dem Punkt, egal bei Staplerfahrer zum Beispiel, ne, was ist da zu beachten? Genau, ja, wie du sagst, gerade bei Sucht, für die, die unseren Podcast jetzt vielleicht noch nicht komplett verfolgt haben, wir haben ja auch eine Folge zum Thema Sucht, da war auch, würde ich sagen, die Key Message, gerade bei Sucht, ganz klar und ganz hart in der Sache sein, ganz klare Vorgaben machen, nicht sich darauf einlassen, mein letzter Rückfall, ich verspreche, es wird besser. Ganz klar in der Sache oder hart in der Sache und weich zum Menschen. Man darf verständnisvoll sein, aber in der Sache ist es nicht, sind viele Sachen nicht verhandelbar. Und das gilt, denke ich, für viele andere Situationen auch. Wir können ja mal hören, wie die Judith ihre Situation gelöst hat. Also, was hat sie denn gesagt, Verständnis zu zeigen? Ne, was sie gesagt hat, um Grenzen zu finden, haben wir gehört. Und dann können wir noch mal überlegen, wie macht man es denn jetzt, dass man vielleicht also Verständnis zeigt und trotzdem Grenzen setzt?
Und das ist ja nicht so einfach. Aber bin ich gespannt, was die Judith da weiter erzählt.
In einer solchen Lage ist es für Führungskräfte besonders herausfordernd, die Balance zu wahren zwischen dem menschlichen Miteinander und den Performance-Erwartungen, die ich als Arbeitgeber haben darf. Ich persönlich habe da eine sehr klare Meinung und rate auch meinen Coaches dazu, diese Perspektive einzunehmen, dass Unternehmen keine Familien sind. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass Führungskräfte keine Eltern sind. Und natürlich geht es darum, dass ich als Führungskraft Fragen stelle, dass ich frage, wie geht es dir? Wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du von mir? Auch das proaktiv anzusprechen, wenn ich merke, dass der Mitarbeitende sich verändert, zum Beispiel plötzlich nicht mehr die Leistung bringt, die er vorher gebracht hat, und zu fragen, gibt es etwas, was ich wissen sollte, wobei ich dir helfen kann? Auch ganz offen mit den Beschäftigten darüber sprechen, inwieweit er sich dem Team öffnen möchte. Oft ist es für das Team einfacher, Verständnis zu zeigen, wenn sie verstehen, dass derjenige gerade nicht anders kann und nicht, dass er einfach nicht möchte, dass er einfach nur faul ist und keine Lust hat, im Projekt mitzuarbeiten, sondern dass er gerade ganz andere Prioritäten hat. Aber das ist die Entscheidung des Beschäftigten. Als Führungskraft kann ich darüber natürlich keine Auskunft geben bei den anderen Teammitgliedern. Was ich als Führungskraft allerdings nicht akzeptieren muss, ist, dass die persönliche Situation des Beschäftigten plötzlich das Maß aller Dinge wird. Also dass ich, wenn ich zum Beispiel in einem Meeting danach frage, wie ist der Projektfortschritt, es nur noch um die persönliche Situation des Mitarbeitenden geht. Hier habe ich dann als Führungskraft immer angeboten, das Thema zu parken. Also zu sagen, gut, darüber möchte ich gerne am Ende des Gesprächs nochmal mit dir reden. Jetzt möchte ich mich gerne auf das Projekt mit dir konzentrieren. Und genauso deutlich sollte ich auch sein und darf ich auch sein, wenn das Team auf Dauer belastet ist durch die Situation. Also ich habe dann zum Beispiel schon mit Beschäftigten andere Alternativen ergriffen. Also wir haben ganz offen über das Thema Teilzeit gesprochen. Möchtest du gerade weniger arbeiten? Möchtest du dich mehr konzentrieren auf deine persönliche Situation? Oder ein Projektleiter, der eben sehr gefragt war, der keinen 9-to-5-Job hatte und das nicht mehr geschafft hat, für den haben wir dann eine andere Rolle mit weniger Belastung kreiert, ja, oder haben eine Versetzung angestrebt, dass derjenige einfach nicht noch zusätzlich in Stress gerät in der beruflichen Situation und fairerweise auch die anderen Beschäftigten nicht darunter leiden.
Ja, ich finde, habe da total viele Gedanken zu. Mhm. Ich finde, dass die Fragen, die Judith da stellt, also was kann ich für dich tun? Wie kann ich unterstützen? Das ist ja auch was, was wir in der Folge, unsere allererste Folge Mental Health am Arbeitsplatz, worüber kann man sprechen, auch nochmal betont haben, ne? Im Zweifel die Arbeitsfähigkeit reden und den Arbeitsplatz und sagen, okay, ich bin kein Depressionsexperte und ich muss auch nicht alle Details kennen, aber lass mich doch mal wissen, wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus oder auf deinen Arbeitsplatz und können wir irgendwas tun für eine, ne, dass es nicht ganz so schlimm ist oder das für die Genesung, ne, oder irgendwie beitragen, dass du hier deine Leistung gut abrufen kannst, ne? So, also können wir hier zum Thema Arbeitsleistung was tun? Das ist schon die Aufgabe der Führungskräfte. Das ist auch ein empathisches Mitschwingen. Genau, und gleichzeitig habe ich gerade gedacht, boah, das ist so eine interessante Waage, die es da zu finden gilt, weil wenn man sich jetzt vorstellt, du bist seit 5 Jahren in einer Führungsrolle und echt belastbar und hast echt das Unternehmen durch die schwersten Krisen begleitet. Und dann bist du das erste Mal selber in einer Krise und weißt nicht, wo oben und unten ist. Todesfall in der Familie, ein plötzlicher oder so. Und wendest dich an deine eigene Führungskraft. Und die würde jetzt sofort sagen, also erstens, das hier ist nicht der Ort, das zu besprechen. Wende dich doch an unseren psychosozialen Dienst. Und zweitens, wir können ja drüber reden, ob wir dich deiner Stelle entheben, ne, damit du weniger Stress hast. So, ne, also ich überspitze das jetzt. Das hat Judith nicht gesagt. Ich zitiere sie nicht. Das meine ich damit nicht. Aber nochmal, um zu zeigen, wie das Pendel ist, ne. Also was ist ja, das ist schon echt delikat. Und deswegen versuche ich so beizubringen, so eine Abfolge von Dingen. Also was kann man tun? Erstmal aktiv zuhören, paraphrasieren. Erstmal gucken, ob ich es verstanden habe. Also ich, anders formuliert, ich würde mir schon ein bisschen Zeit einräumen, erstmal keine Grenzen zu ziehen, sondern erstmal zu verstehen. Das heißt jetzt noch nicht, dass ich extra Würste verteile, sondern dass ich erstmal sicherstelle, dass ich wirklich verstanden habe, was mir gesagt wurde und dass man so ein bisschen sich kurz mit in den Matsch setzt, nenne ich das immer. Ja. Also kurz sagt, okay, wow, ne, danke, dass du mir das teilst. Das klingt mega belastend so, ne? Irgendwie, dass man sagt, oh, krass, ich bin gerade sogar ein bisschen, ne, ich bin selber sprachlos. Also irgendwie, wie reagiere ich im ersten Moment? Wie reagiere ich vielleicht im ersten Gespräch auch, wenn sich jemand mir öffnet? Vielleicht sich jemand mir ganz vorsichtig öffnet und alle sind froh, dass die Person sich endlich mal öffnet. Das gibt's ja auch. Es gibt ja nicht nur die einem alles auf den Tisch klatschen, sondern wo man sich freut, dass da so ein bisschen Vertrauen gewachsen ist und dass jemand sich endlich öffnet, weil es machen sich schon alle lange Sorgen, dass man dann so einen Raum aufmacht und sagt so, ich kann gerne erstmal zuhören. Ich habe jetzt, ne, eine Viertelstunde Zeit oder eine halbe, wie auch immer, man darf das gerne begrenzen. Erstmal zuhören, kurze Verständnisfragen stellen. Ne? Was heißt das für dich? Ne? Vielleicht hast du, wenn man das nicht weiß, hast du Kinder? Wie wohnst du? Hast du Unterstützung? I don't know. Solche Fragen stellen. Also erstmal, habe ich das überhaupt erfasst, worum es geht?
Ja.
Ne? Und in einem zweiten Schritt hilfreiche Fragen. Wir haben ja auch dazu schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Systemische Fragen stellen. Also was könnte dich unterstützen? Wer könnte dich unterstützen? Was macht dir gerade leicht, schwer und so weiter? Und wenn ich dann raushöre, diese Rolle belastet mich oder das Vollzeitarbeiten belastet mich, dann kann ich natürlich anbieten, ne, wenn du möchtest, können wir auch darüber nachdenken, dass meine Zeit lang deine Arbeitszeit zu verändern oder so. Ne? Aber ich würde da schon diesen Dreiklang sehen von erstmal sicherstellen, dass ich es verstanden und begriffen habe, auch in einer gewissen Tragweite und auch einen Moment des Mitschwingens mir gönne, auch als Führungskraft, das ist aus meiner Sicht lernbar. Da muss man nicht Therapeut für werden, das kann man lernen, mitzuschwingen und sich mit in den Matsch zu setzen und dann zu sagen, okay, therapieren kann ich es aber nicht und ich kann auch nicht 2 Stunden zuhören. Wie geht's weiter? So, was vereinbaren wir? Wann sprechen wir das nächste Mal? Ja, und dann gibt's natürlich die Fälle, wo sowas aber auch einfach sehr, sehr lange geht und das Team dann irgendwann belastet oder die Arbeit belastet und alles nicht planbar ist, ständige Ausfallzeiten und so weiter und so fort. Und dann sind wir natürlich in den Bereichen, wo Judith jetzt gerade auch von erzählt hat, wo man deutlich schneller auch mal begrenzen muss und ein bisschen strenger sein muss. Aber ja, das ist so ein Weg für mich, so eine Skala, so ein Pendel irgendwie.
Total. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst, dass wenn ich hier aufmache und auch erstmal ein bisschen da bin, menschlich reagiere, das ist ja einfach auch nur menschlich, ne? Wenn jemand was Schlimmes erlebt hat, dem geht's nicht gut und ich bin mal abgesehen davon, welche Fürsorgepflicht ich da habe und so weiter, einfach auch ne, so als vielleicht der Mensch und die Werte, mit dem man rumläuft, zu sagen, boah, Mensch, heftig, ne, ich erzähl mal, setz dich erstmal, ne, möchte einen Tee. Und dann irgendwann zu sagen, du hast heute erst, ne, geh erstmal heute nach Hause. Ne, so, oder du musst heute gar nichts mehr. Ich nehme dir gerade mal erstmal das Erste jetzt von den Schultern.
Genau.
Eine fürsorgliche, mitfühlende Haltung in dem Moment zu haben. Und dann eben. Genau, wie du sagst, an welcher Stelle finde ich dann auch trotzdem, dass ich es auch ein bisschen wieder führe und auch ein bisschen begrenze. Denn es kann natürlich auch sein, dass es sonst, wenn es zu einladend ist, eben ne, genau in die Richtung geht, dass wo du dann sagst, das ist eigentlich ist hier nicht mehr der Ort und es passt auch nicht mehr und es ist dann auch nicht mehr balanciert. Ich wollte nur gerade gerne auch noch mal was dazu sagen. Ich fand das irgendwie so spannend, was Judith sagte. Was hat sie gesagt? Die Firma oder das Unternehmen sind nicht die Eltern oder die Führungskräfte sind nicht die Eltern. Und musst du da nicht auch ein bisschen lachen? Also eine tiefenpsychologische Brille. Also wenn man denn irgendwie sowas projiziert, dann doch total im Arbeitskontext, oder? Mhm. Also gerade auch in so Machtgefälle und bei so einer Führungskraft, ne, ist ganz unwillkürlich auch solche Bedürfnisse an Vorgesetzte herangetragen werden.
Ja.
Ne, und auch viele Konflikte und auch Autoritätskonflikte, die eigentlich zu Eltern und woanders gehören, da dann spürbar werden. Also von daher eigentlich auch ganz gut, nochmal zu sagen, wann so eine Verwechslungsgefahr bestehen könnte. Und gleichzeitig finde ich, weiß ich nicht, also würde ich sagen, nee, zum Teil finde ich, darf man schon auch etwas von Eltern haben, in dem Sinne, wenn Eltern die Erwachsenen sind, die gute Entscheidungen treffen können, die eine Fürsorge auch haben, dann ist, also nicht vollumfänglich, aber in einem Teilbereich, finde ich, sind Führungskräfte dann schon auch, brauchen die Qualitäten wie gute Eltern.
Ja.
Gute Eltern, die nämlich nicht aus dem eigenen Impuls heraus oder aus dem eigenen Bedürfnis oder weil sie gerade Bock haben oder nicht, sondern werteorientiert, zum Wohle, mit dem Blick, aber eben auch auf die Grenzen oder auf eben ne, auf die Verantwortung, dann eben diese Verantwortung übernehmen können. Nur der Unterschied ist, dass das nicht heißt, dass die Mitarbeitenden zu Kindern werden. So, dass man nicht die, also quasi die Eltern wird für komplett nur das, ne, dass die Mitarbeitenden dann nur noch in ihren Gefühlen quasi nicht mehr verantwortlich für sich sind, sondern wir hoffentlich auch das Erwachsene im Gegenüber ansprechen. Ne? Das macht man in einer guten Therapie ja auch. Ne? Da sind wir ja auch nicht, da bedeutet ja auch sich kümmern oder auch nachbeeltern. Nicht, dass wir jetzt unseren Patientinnen, Klientinnen ne, jedes Bedürfnis erfüllen, alle Verantwortung haben, dass das alles gut klappt und dass wir die da so hinkriegen, sondern wir verbünden uns ja auch mit dem erwachsenen Anteil des Gegenübers, das auch eine Veränderung möchte, ne, und auch die Verantwortung dafür tragen möchte. Und so ist es ja, glaube ich, auch.
Mhm.
Also für den Moment, wenn das jetzt gerade alles ganz frisch ist, finde ich, darf dann auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiter auch mal einen Moment auch mal ne, erstmal da sitzen und weinen oder ne, das ist was Schlimmes, aber nach einer gewissen Zeit fragen wir ja auch den erwachsenen Anteil, sag mal, was braucht denn jetzt dieser verletzte Anteil in dir, dass wir uns gemeinsam gut über was kümmern können.
Ja, wenn ich das in den Arbeitskontext, könnte man ja sagen, also zum Beispiel auch, das hier ist ein Ort, also wenn man jetzt an dem Punkt ist, dass man irgendwann sich verbünden muss und auch Grenzen ziehen muss, ne? Und
ja.
nicht in dem vollen Verständnis drin, dann kann man ja auch sagen, du, das hier ist ein Ort, wo wir alle hier zusammengekommen sind, um an einer Sache zu arbeiten und um eine gewisse Leistung abzurufen. Das ist der Grund, warum wir hier alle sind. Wir haben Arbeitsverträge. Da tauschen wir Arbeit gegen Geld und eine gewisse Produktivität gegen Geld. Das aber zu sagen, wie wollen wir hier gut zusammenarbeiten? Und ne, meine Aufgabe als Führungskraft ist, das sicherzustellen, dass wir hier gut miteinander arbeiten können. Du darfst dich auch dagegen entscheiden, ne, dass das hier vielleicht nicht der richtige Ort für dich ist. Das ist halt deine Verantwortung. Jetzt mal angenommen, jemand ist gerade arbeitsfähig, ne, und nicht krankgeschrieben. Und ich glaube, was ich noch kurz erwähnen wollte, worauf Judith anspielt, ist, dass viele Firmen damit werben, dass sie wie Familien sind oder dass wir sind eine, die so und so Familie. Also angenommen, die Firma heißt Musterfirma, dann heißt es oft, ne, die Musterfirma-Familie. Und das ist halt so ein bisschen kritisch zu sehen, weil ich finde, das hat auch was von, ja, in so Familien gibt es immer auch so einen verrückten Onkel, der so richtig schwierig ist, ganz komische Witze macht, aber den man irgendwie nicht rauswirft, weil dann ist der Weihnachten alleine. Ne? Und ich glaube, darauf geht es ein bisschen ab. Nein, Firmen sind nicht der Ort, wo man sich alles gefallen lässt und sich nicht voneinander trennt, weil man ist ja durch Blut ist dicker als Wasser und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch gemeint.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass man sich da nur trifft für Leistung und Produktivität. Vielleicht doch auch, weil man bestimmte ähnliche Ziele oder Visionen oder Werte oder so hat. Also man es geht ja auch jetzt nicht nur fürs Geld arbeiten, sondern vielleicht auch, wenn man da die Kultur besonders schätzt oder etwas vielleicht auch irgendwie politisch bewegen möchte oder wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall etwas Erwachsenes, was da passiert. Also die professionelle Seite sozusagen.
Und ja, also für eine Sache, etwas zu erreichen. Also es ist schon
für etwas Drittes, genau.
Also
für
das
etwas
ist vielleicht Drittes. Das, was ich sagen wollte. Es ist ein Dreieck. Also wir sind zusammen hier, um X zu tun. So,
genau, absolut.
Und ne, das
ich wollte ein bisschen von dem nur dieses Reine irgendwie hier leisten oder so.
Also ich glaube, so würde ich das jetzt auch selber nicht, aber schon zu sagen, es geht um eine gute Arbeitsfähigkeit oder dass ich hier mein Potenzial abrufen kann oder wie auch immer, dass ich gute Arbeit erbringen kann, das ist schon ein guter Sprech, auch für die Betroffenen, weil die können auch sagen, gute Leistung zu erbringen, wünsche ich mir, etwas ungestörter arbeiten zu können. Da muss man nicht sagen, ich habe ADHS. Man kann auch sagen, ich möchte mich besser konzentrieren können, um meine Leistung hier gut abrufen zu können. Ich wünsche mir neues Canceling-Kopfhörer. Also das meine ich einfach. Das ist
ja.
Das klang jetzt etwas hart nach, wir pressen die Menschen aus wie Zitronen, damit die Leistung aber so, das ist ja schon das gemeinsame Interesse. Und diese Sprache, das Sprechen über gute Leistung, ist was beide immer anzapfen können. Und das bringt einen meistens zu konstruktiven Ideen. Und auch denen, die ja richtig, das ist ja der richtige Rahmen dafür. Da kann man Rahmenbedingungen der Arbeitsfähigkeit und Leistung am Arbeitsplatz anpassen.
Ja, du hast vorhin gesagt, das ist ja so ein bisschen ne, so eine Bandbreite von vielleicht am Anfang, als auch wirklich angemessen ist, ein bisschen mehr emotional auch Raum zu geben und dann aber irgendwann eben auch auf das, was ne, was jetzt sagst du, dieses eher professionelle oder warum sind wir eigentlich hier wieder so ein bisschen zurückzuführen. Was würdest du denn sagen? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wann da so der Zeitpunkt wäre?
Spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich auf meiner Agenda ist, dass ich so ein Ampelsystem entwickle und dann so, was mache ich in welcher Phase und woran erkenne ich, in welcher Phase ich bin und dann das gerne auch irgendwie zugänglich machen möchte. Also ich glaube, das ist wirklich ein interessantes Thema. Ich glaube, es hilft auch ein bisschen, sich mal Feedback einzuholen, wo man denn überhaupt auf dieser Skala ist. Das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, es gibt schon die Menschen, die insgesamt eher daran arbeiten dürfen, ein bisschen mehr mitzuschwingen und zuzuhören. Zum Beispiel Führungskräfte, die sehr lösungsorientiert sind, die ein bisschen ungeduldig und ein bisschen sehr lösungsorientiert sind. Das sind oft die im sehr hohen Management. Die sind da hingekommen, weil die sehr schnelle Auffassungsgabe haben, weil die sehr zackig sind, weil die sehr viel Ahnung vom Unternehmen haben, weil die gute Lösungsideen haben. Ja, dann fängst du an, hast zwei Sätze gesagt und die Führungskraft sagt, das machen wir so. Oder warum hast du nicht so? Ne? Und das ist eher zu viel. Ja, so. Also man darf, glaube ich, schon mal so im Kopf haben, habe ich eigentlich ernsthaft mal mit meinen Mitarbeitenden, habe ich, die irgendeine Art von Krise oder Problem haben oder auch generell, habe ich mal 5 Minuten, 10 Minuten wirklich zugehört? Weiß ich eigentlich, was die Depression für die bedeutet? Weiß, also, oder in welcher Situation die da wirklich sind? Was da, wie groß das Leiden ist? Ich finde, das darf man sich schon auch gönnen. Und das ist dann auch nicht dann gemein, im Nachgang dann doch Grenzen zu ziehen. Ich finde, man kann schon auch sowas sagen wie, Du, wenn es okay ist, würde ich da vielleicht auch erst noch mal verstehen wollen, was überhaupt genau Sache ist. Magst du ein bisschen mehr erzählen? Ich habe so und so lange Zeit, ne? Dann und dann muss ich weiter. Also man darf das auch gerne vorher begrenzen. Oder lass uns doch, ja, weil angenommen, man kriegt das so zwischen Tür und Angel mit, uns vielleicht mal ein Gespräch nehmen, dass du mir ein bisschen mehr erzählst. Selbstverständlich nur das, was du möchtest und so. Schon mal ein kleiner Disclaimer: Man darf nicht fragen, was hast du denn genau? Also nicht nach Gesundheitsdaten fragen. Aber wenn du möchtest, erzähl mir doch, ne, was du erzählen möchtest oder auch vor allem auch welche Auswirkungen das für dich auf den Arbeitsplatz hat. Aber ich finde, man darf auch ein bisschen was von dem Privaten erzählen lassen. Also ganz ehrlich, also ich habe selber ja einen Schicksalsschlag am Arbeitsplatz erlebt. Dazu habe ich ja auch öffentlich geschrieben. Also dann ist das schon auch okay. Also ne, in dem Fall war es ein Suizidfall, wenn Leute fragen, boah, wie nah standet ihr euch oder was macht das mit dir oder was heißt das für deine Familie oder also so, also das finde ich schon auch angemessen. Ich finde, als Führungskraft darf man sich fragen, habe ich 5 oder 10 Minuten mich daneben gesetzt und versucht zu verstehen, was das eigentlich heißt.
Aber vielleicht mehr mit, was bedeutet es für dich oder wie geht es dir gerade damit, als wie war es denn genau? Also weniger in die privaten Details als mehr Raum dafür. Ich will mal gerade mitkriegen, wie sich das, also wie das ist, gerade du zu sein, ne? Oder
Genau,
so.
ja.
Ne? Also es geht nicht
Aber
darum,
auch
so investigativ, journalistisch jetzt hier die Details zu erfragen.
nee, spiegeln, was auch ist, zusammenfassen, also wirklich Paraphrasen, mehrere hintereinander. Okay. Habe ich richtig verstanden, das? Und vielleicht verbalisieren, was man für eine Emotion hört, das muss belastend sein oder das stelle ich mir wahnsinnig schockierend vor oder solche Dinge, ne? Gar nicht
Ja.
groß und was ist damit und was ist damit, keine Neugierfragen, sondern ein Spiegeln auch, okay, ich habe das gehört, habe ich das richtig verstanden, ne? Es ging gerade so, ne, so schnell, heißt das so, ne? Nur, dass ich es richtig verstehe. Also sowas auch zu fragen, wenn man das noch nie gemacht hat, dann wäre es dafür vielleicht Zeit. Und dann würde ich auch in einem ersten Gespräch gar nicht viel Konstruktives machen. Also wenn Leute in akuten Krisen sind oder das erste Mal von irgendeiner psychischen Erkrankung erzählen, dann sind die oft noch nicht, einfach noch nicht bereit für die ganzen, was man jetzt ändern und machen könnte. Das ist dann oft einfach zu früh. Und dann sage ich erstmal, was wäre denn das, was dir jetzt erstmal akut helfen würde? Und da gibt es ja zwei, drei Möglichkeiten und die sind alle, und das betone ich immer wieder gerne in den Seminaren, alle drei gleich gesund. Das ist nicht so, dass eins besser ist als das andere. Wenn man was Krasses erlebt, man darf sich rausnehmen und ablenken und nicht drüber sprechen wollen. Das ist erlaubt, wenn man was Krasses erlebt und man darf auch einfach weiterarbeiten, als wäre nichts gewesen. Das ist auch nicht krank, das darf man auch. Und man darf drüber sprechen wollen mit jemandem. Da kommt jetzt der Part, da kann die Führungskraft so ein bisschen gucken, wie weit möchte ich zuhören und wo ist dann auch die Grenze? Das spürt man ja vielleicht auch in sich, ne? Wo ist es gerade noch okay und wo kriege ich ein Gefühl von Überforderung, dass ich das dann auch sage und sage, boah, ich glaube, das weiß ich nicht, ob ich das halten kann, ob wir das weiter aufmachen können. Sowas könnte man ja auch sagen, ne? Aber das ist, glaube ich, schon wichtig, eher zu gucken, was brauchst du jetzt, um gut durch den Tag zu kommen oder gut durch die nächste Woche zu kommen. Also so. Je akuter die Krise, desto kürzer der Zeitraum, den wir uns angucken. Wenn jemand ganz schwer verletzt ist, dann ist die Frage, wie überlebt die Person die nächste Stunde quasi? Und dann, wie überlebt sie den Tag? Und psychisch ist das genauso. Wie kommt jemand gut und sicher nach Hause? Wie sind die Kinder versorgt? Ja, ist sozusagen, sind die Grundbedürfnisse gestillt? Ne? Das ist erstmal dran.
Genau, wenn es groß und akut ist, ist doch, glaube ich, ein sehr guter, sehr greifbarer Tipp zu sagen, dann guckt erstmal nur auf heute. Also
Genau.
so, ne, was brauchst du jetzt? Möchtest du hier bleiben? Möchtest du einfach weiterarbeiten? Möchtest du noch etwas mit mir reden? Gibt es einen anderen Kollegen oder Kollegin, mit der du gerne reden möchtest?
Genau. Wer kann helfen, ne?
Ne,
Jetzt,
wer
wer
kann
ist nicht
helfen?
da?
Und vielleicht auch so ganz gut, also noch nicht jetzt das Jahr durchplanen an Hilfe, aber zum Beispiel grundsätzlich sagen, ich kann dir anbieten, dass du nach Hause gehen kannst, ich kann dir aber auch irgendwie anbieten, dass du da bleibst und was Einfaches machst und so weiter. Und grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeiten, haben wir hier vom Unternehmen aus auch die Möglichkeit, mit einer Fachperson drüber zu sprechen.
Genau.
Musst du dir jetzt noch nicht überlegen, nur dann weißt du schon mal.
Genau.
Weil das kommuniziert auf der Beziehungsebene auch, hey, jetzt bist erstmal du wichtig. Und nicht mein Leistungsanspruch sozusagen. Und dann, genau.
Also auch so der zeitliche Horizont, genau. Wenn es wirklich ein Thema ist, was jetzt nicht schon ständig ja, mich und andere beschäftigt als Führungskraft, wo ich irgendwie denke, oh, ich kann es nicht mehr hören, ne, dann ist erstmal eher der Verständnispart angesagt und der Sicherheit geben. Also wie kann man dafür sorgen, dass man in Sicherheit ist und die Beteiligten, vielleicht die Menschen, um die sich jemand gerade kümmern muss zu Hause, auch in Sicherheit sind und so und gut durch die nächsten ein, zwei Wochen kommen, weil das ist auch so eine Zeit, in der kann ja jemand auch mal gut krankgeschrieben sein. Also ich finde, wenn man so alles, was so in Richtung eine Grippe, wie würde man eine Grippe organisieren, wenn jemand plötzlich da sitzt, richtig Fieber bekommt, nass Schweiß auf der Stirn und sagt, ich kann nicht mehr, mir ist Gott zu übel, dann wie würde man das organisieren? Das kriegen die meisten Führungskräfte so. Und das sind dann in der Regel ja Krankheitszeiten von 1 bis 3 Wochen. Und so ist das bei der Psyche ja oft auch. Vieles klärt sich, ne, in der Zeit. Aber ich denke, anders wird es, wenn, ne, wenn man das Gefühl hat, ah, das könnte uns jetzt länger beschäftigen. Dann kann man so ein Gespräch führen wie, du lass uns doch dazu dann nächste Woche nochmal treffen. Ne, man immer gut in den nächsten Anker zu setzen. Wir treffen uns dann und dann besprechen wir das und das. Also zum Beispiel, welche Auswirkungen hat das auf deine Arbeit? Welche Aufgaben müssen wie verteilt werden? Was sollen wir den Kolleginnen und Kollegen sagen? Wie gesagt, ich teile nicht einfach Gesundheitsdaten oder solche Dinge oder private Sachen, ohne das abgeklärt zu haben. Aber ne, das nochmal abzustimmen, ja, ein bisschen coachend in der Haltung, wenn wir so in der Marke, wie geht es die nächsten Wochen weiter? Wie kann ich dir helfen? Und wenn das auch nicht hilft und irgendwie man das Gefühl hat, boah, mit meiner verständnisvollen und coachenden Haltung bin ich nun auch nicht weitergekommen, dann vielleicht ein bisschen mehr auf diese Produktivitäts- und Grenzen setzende Haltung gehen. Ich habe schon diesen Dreischritt immer im Kopf. Verstehen, daneben setzen, akutes klären, gute Fragen stellen, ein bisschen als Coach agieren und dann aber auch mehr in Richtung Performance Management und Klarheit auch ab einem bestimmten Punkt. Ja, weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat, weil die Frage war ja, woran merke ich, welche dieser Phasen ist gerade?
Ja, und auch wann wäre so ein Anzeichen jetzt zu sagen, und jetzt, also aus diesem, ich biete Raum an dafür und jetzt fokussiere ich mich aber wieder mehr auf die Leistung und auf warum wir hier sind. Und dieser Switch, ne, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, wir haben jetzt irgendwie zum Beispiel besprochen, es gab irgendwie eine Krise und ja, eine sehr belastende Situation. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ein, zwei Wochen sind ins Land gegangen. Die Person hat gesagt, nein, ich möchte arbeiten, ich möchte hier sein und möchte das, und es wurde vielleicht auch schon so ein bisschen besprochen, die und die Projekte oder die und die Teilbereiche, ne, sollen übernommen werden. Und jetzt merkst du, jetzt hat die Person vielleicht doch irgendwie einfach, keine Ahnung, die Mails gar nicht gelesen oder die Liste gar nicht geschickt, wie sie sollte oder so. Und jetzt weiß man, na, der geht's ja auch nicht gut. Aber andererseits hat man es ja eigentlich miteinander abgesprochen, dass das wohl so geht. Und jetzt, ne, geht es ja darum, nochmal nachzuhaken und nochmal zu sagen, okay, das ist, was ich beobachte. Und wie kriegen wir das jetzt sozusagen unter einen Hut? Ne? Dass ich natürlich auch dafür sicherstellen muss, auch fürs Team und auch für das Projekt, dass wenn Sachen abgesprochen sind, dass die auch verbindlich sind und auf der anderen Seite aber trotzdem auch zu berücksichtigen, gut zu berücksichtigen, was geht gerade und was geht gerade nicht gut und auch da nicht über Grenzen zu gehen.
Wo kann man sich vielleicht auch Fehler erlauben? Ne? Alle reden über Fehlerkultur. Wo ist das okay und kann ich das so hinnehmen? Und wo geht es auch nicht? Das wäre ja auch so ein Indikator. Ne? Wo
Wo wäre denn da der Punkt, wo dann würdest du jetzt kann ich mich auch selbstsicher fühlen, ein bisschen in eine etwas forderndere
Ja,
Haltung da auch wieder zu
also
gehen?
wenn ich das Gefühl habe, dass Dinge mittel- und langfristige Konsequenzen haben. Also wenn andere im Team einspringen müssen und dadurch eine sehr anstrengende Woche haben, das ist schade, aber das lässt sich nicht vermeiden. Das ist so im Arbeitskontext. Das, wie gesagt, wenn jemand eine Grippe hat, passiert das auch. Schicksalsschlägen finde ich noch mal mehr der Fall. Und meistens auch so, dass Kolleginnen und Kollegen ja auch einiges mitbekommen. Viele sind miteinander befreundet und so. Also es ist ja nicht immer so, dass das Team keine Ahnung hat, sondern manchmal weiß das Team ja mehr als die Führungskraft. Also das heißt, kurzfristige negative Konsequenzen auf ein Projekt oder auf das Team kann man ja oft irgendwie noch verkraften. Nicht immer. Das werden aber Führungskräfte wissen, was sind die High Risk oder die Sachen, die wirklich nicht schief gehen dürfen. Aber wenn ich das Gefühl habe, das macht jetzt mittelfristig oder langfristig unwiderruflich, wie auch immer, Dinge auch kaputt in der Beziehung zum Kunden, am Produkt, ne, für die Abteilung, für das Team. Das wären so Momente. Wenn man das Gefühl hat, Dinge sind wiederholt problematisch, obwohl man sie besprochen hat, eine Absprache wäre nicht eingehalten oder sowas. Unzuverlässigkeit, also wie du sagst, das ist schon auch wichtig. Man darf ja auch weniger leisten in einer Krise, aber man muss, braucht eine gewisse Planbarkeit. Man darf sich als Führungskraft schon drauf verlassen müssen. Also wenn jemand sagt, ich muss erstmal zum Arzt und dann melde ich mich wieder, der Termin ist um 11 beim Arzt, ich melde mich, sobald ich da raus bin, dann darf man schon auch erwarten, dass man bis, ich sag mal spätestens 14 Uhr eine Mitteilung hat, wie es weitergeht. Also kommst du noch zur Arbeit oder nicht? Und kommst du morgen früh zur Arbeit? Man hat ja schon auch die Aufgabe zu gucken, ob jemand zu seinem Arbeitsplatz erscheint. Wenn der normalerweise immer um 8 da ist, dann würde ich ja auch mich erkundigen, wenn eine Person gar nicht erscheint. Also das heißt, dieses Vorhersagbarkeit ist schon auch was, wonach ich schauen darf als Führungskraft. Für mich, für das Team, wie gesagt, immer die Balance halten. Nicht alles ist vorhersagbar. Wenn jemand Migräne hat oder so, ja, sag mir das bitte besser vorher, wann du Migräne hast. Und auch eine Depression lässt sich nicht so gut vorhersagen. Aber trotzdem so ein lass uns versuchen, was zu finden, was in den meisten Fällen auch einhaltbar ist. Und wenn das nicht klappt, dann darf ich ein bisschen tougher werden. Und auch wenn meine inneren Grenzen erreicht sind, wenn ich merke, ich bin wirklich überfordert, darf ich das auch sagen? Dann darf ich sagen, ich merke, dass das meine Erfahrung überschreitet oder auch meine Möglichkeit, dass mich das in eine Zwickmühle bringt. Man darf ja auch über einen Rollenkonflikt sprechen, sagen, so menschlich würde ich dir am liebsten alles zugestehen, was ich habe, aber in meiner Rolle als Führungskraft habe ich auch noch eine Verantwortung gegenüber den anderen und habe ich auch eine Verantwortung gegenüber diesem Arbeitsplatz und dem Unternehmen und dem Gewinn, den wir erwirtschaften, weil ansonsten würden wir alle den Arbeitsplatz verlieren, so ungefähr. Das ist ja auch meine Aufgabe. Und da Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich möchte mir da Hilfe holen oder ich muss mich mit jemandem absprechen, ich muss vielleicht auch mal mit meiner Führungskraft sprechen oder lass uns bitte morgen um so und so viel Uhr darüber sprechen, das ist schon alles erlaubt. Wichtig ist, dass wenn jemand krankgeschrieben ist, dann darf man wirklich nicht viel in Deutschland. Dazu haben wir gleich auch nochmal einen O-Ton. Also dann muss man auch den Prozess der Heilung da darf man sich nicht viel einmischen. Das ist in anderen Ländern anders. Dann darf man Leute sogar kündigen, wenn sie krankgeschrieben sind oder da mehr nachbohren. Ja, dazu später nochmal. Ich würde gerne nochmal wieder einen O-Ton einspielen, und zwar aus Personalsicht. Die Judith war Führungskraft in der Personalabteilung. Die hat jetzt ja eher aus der Führungsrolle gesprochen. Also die ist auch Personalerin, aber die hat ja aus der persönlichen Ich-führe-jemanden-Rolle gesprochen. Und jetzt habe ich aber auch nochmal einen Personalkollegen, der nochmal aus Personalsicht drüber spricht.
Mein Name ist Johannes Lehr und ich bin Co-CEO von Yep, Your External People Partner. Wir sind eine HR-Interimsagentur aus Berlin und agieren im Grunde genommen wie eine große Personalabteilung, nur dass wir eben extern sind. Das heutige Thema dreht sich um Verantwortung, vor allem unternehmerische Verantwortung. Wo beginnt sie und wo hört sie auf? Ich würde heute gerne nicht als CEO sprechen, sondern als HR-Experte. Ich war selber viele Jahre unterwegs als HR-Interimsmanager, habe sehr viele verschiedene Unternehmen kennenlernen dürfen, verschiedene Größen, Branchen mit ihren jeweiligen Herausforderungen. Aus Sicht der Personalabteilung, gerade zum Thema Verantwortung, wo beginnt sie, wo sie hört sie auf, gibt's sehr viel zu berichten, denn im Grunde genommen haben die Personalabteilungen immer so einen Balanceakt irgendwie zu vollziehen, denn wir sind zuständig für verschiedene Perspektiven im Unternehmen. Wir sind natürlich einmal ganz eng an den Mitarbeitenden dran, also an den Individuen mit ihren persönlichen Bedürfnissen, mit ihren Lebenssituation, ihren Wünschen, aber auch teilweise ihren persönlichen Krisen. HR ist da eben auch eine gewisse Anlaufstelle. Wir sind aber gleichzeitig auch zuständig und Partner für die Führungskräfte. Und das bedeutet eben auch, dass wir da uns nicht die Individuen per se angucken, sondern eigentlich die Teams. Die Fachbereiche, die Teams, wie sind diese aufgestellt, wie müssen die gestafft werden, wie kann man Performance vorantreiben oder sie auch halten. Das ist also die Sicht aufs Team. Dann gibt's noch eine dritte Ebene, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen. Wir sind genauso auch strategischer Partner für die Geschäftsführung. Das heißt, eine Personalabteilung, eine HR-Abteilung ist dafür verantwortlich, auch die strategischen Ambitionen einer Geschäftsführung mitzutragen und umzusetzen und voranzutreiben. Und das sind natürlich drei sehr unterschiedliche Perspektiven. Denn einmal ist es die Geschäftsführungsperspektive. Eine Geschäftsführung guckt sich immer das gesamte Unternehmen an. Das muss laufen, das muss nach vorne gebracht werden, das muss rentabel sein und wachsen und was auch immer. Dann haben wir natürlich die Führungskräfte, die die Aufgabe haben, die Teams am Laufen zu halten. Was brauche ich also dafür? Was muss ich tun? Gleichbehandlung ist hier natürlich auch immer ein großes Thema. Gehälter und der ganze Krempel. Dann haben wir aber natürlich die Individuen, die in der Organisation arbeiten. Und da habe ich ja schon gesagt, die haben natürlich ihre eigenen individuellen Bedürfnisse. Und je größer eine Unternehmung, eine Organisation wird, desto komplexer ist natürlich auch solch eine Struktur. Denn so mehr Individuen, desto mehr Fälle hat man und so mehr Lösung braucht man im Grunde genommen auch. Und ab einer bestimmten Unternehmensgröße, ich denke immer schon recht früh, braucht man eben einfach Strukturen und Prozesse, weil man schon schaffen muss, die Menschen ja gleich zu behandeln. Ich kann nicht für die eine Person dies freigeben und das für die andere Person eben nicht zu tun. Und man braucht auch entsprechende Guidelines und auch Regelwerke, damit ja ein Zusammenarbeiten überhaupt fair möglich ist. Denn so individueller ich auf die Person eingehe, desto komplexer wird es natürlich. Weil wenn ich dem einen oder der anderen jenes verspreche, müsste ich es dem anderen eben auch zugestehen. Das geht aber nun mal auch nicht immer, denn die Situationen sind natürlich sehr individuell. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Thema nimmt wie psychische Gesundheit. Wir hatten jetzt des Öfteren, gerade in den letzten Jahren, ist auch ein großes Thema geworden, öfter die Fälle, dass Menschen eben psychisch doch zu tun hatten. Nicht unbedingt schwer erkrankt sind und krankgeschrieben waren, sondern wirklich, sag ich mal, durch persönliche Krisen oder auch durch Therapien gegangen sind und entsprechend vielleicht nicht mehr so ganz performant sein konnten, vielleicht auch die Stunden nicht mehr so ganz schafften und so weiter. Und da ist natürlich immer die große Frage, wo beginnt die Verantwortung eines Unternehmens und wo hört sie auf? Und wenn ich von Unternehmen spreche, muss man sich dann auch wieder die verschiedenen Perspektiven innehalten. Wenn ich als Personalabteilung jemanden habe, der oder die zu mir kommt mit einem individuellen Problem, muss ich natürlich immer schauen, passt es in die prozessuale Struktur des Unternehmens. Wenn die Person zum Beispiel, das ist jetzt ein recht einfaches Beispiel, aber eine psychische Geschichte hat und sich gerne etwas rausnehmen möchte, zum Beispiel für 3 Monate remote zu arbeiten, weil vielleicht der Arbeitsplatz nicht um die Ecke ist oder man sich einfach mal rausnehmen möchte oder wie auch immer. Kann ich das so einfach freigeben oder nicht? Was ist mit den anderen Personen, die vielleicht auch irgendwas haben und vielleicht auch remote arbeiten wollen? Muss ich dann plötzlich allen zum Beispiel Remote-Arbeit ermöglichen? Das sind jetzt so ganz plakative, simple Beispiele. Da gibt es natürlich verschiedene Strukturen oder auch andere Schweren und Themen. Aber da ist immer die Frage, gerade auch bei psychischen Dingen, wie weit gehe ich da rein? Denn im Grunde genommen, wenn ich eine Extrawurst machen möchte, sowohl aus Personal-HR-Sicht, aber auch als Führungskraft oder sogar als Geschäftsführung, muss ich natürlich auch den Kontext verstehen, damit ich es vielleicht auch erklären kann. Denn wenn ich sage, okay, ich erkenne die Person mit ihren Problemen an und gebe zum Beispiel 3 Monate Remote-Arbeit statt, was sage ich dann den anderen Mitarbeitenden? Sage ich dann, ja, die Person hat eben zu tun und deswegen ist sie jetzt 3 Monate nicht da, dann sagt vielleicht Mitarbeiter XY oder Mitarbeiterin ZX, dass sie das auch gerne möchte. Und da fängt es natürlich an, wirklich kompliziert zu werden. Wie tief darf ich und sollte ich auch in solche Geschichten reingehen? Ja, also wenn ich vom Prozess abweiche, dass zum Beispiel eigentlich Remote-Arbeit nur 1 Woche möglich ist, wenn ich davon abweichen möchte, brauche ich natürlich auch Insights, um es im Grunde genommen auch verargumentieren zu können. Und da ist immer die Frage, wie weit darf man da gehen in der Erfragung der Symptome? Natürlich kann man offene Gespräche führen, man kann die Mitarbeitenden einladen, da auch mit den Führungskräften zusammen über die Situation zu sprechen und auch Lösungen zu finden. Aber wenn ich jetzt aus unternehmerischer Sicht denke, muss ich auch immer aufpassen, dass es in einem fairen Rahmen auch allen anderen gegenüber passiert. Und das finde ich doch sehr spannend, da das Thema Verantwortung reinzubringen, weil ich habe natürlich eine Fürsorgepflicht als nicht nur Personalabteilung, sondern als Unternehmen oder auch als Führungskraft. Was heißt denn aber Fürsorgepflicht? Also erfrage ich tatsächlich, was ist die Situation? Lade ich ein, diese zu teilen? Gerade wenn es in psychische Geschichten oder Krankheiten geht, ist das natürlich ein sehr dünnes, dünnes Eis, würde ich sagen. Andererseits, wenn ich einfach nur sage, ja, okay, du fühlst dich nicht gut, ich schicke dich 3 Monate remote, das ist okay, und habe im Grunde genommen überhaupt gar keine Begründung, fällt es mir wahrscheinlich sehr schwer, das im Unternehmenskontext allen anderen Mitarbeitenden gegenüber fair zu kommunizieren. Und da finde ich besonders spannend, wie tief sollte man also in die Themen einsteigen, gerade wenn es um psychische Gesundheit oder Gesundheit allgemein geht, wie tief muss ich vielleicht sogar auch einsteigen, um es fair beurteilen zu können? Oder sind die Strukturen und Prozesse einfach gesetzt und dann hat man eben einfach Pech und da muss man sich an die Prozesse halten, wie alle anderen Mitarbeitenden? Das sind natürlich jetzt sehr viele Fragen meinerseits. Das sind aber tatsächlich Fragen, die im operativen Geschäft in vielen Unternehmen einfach auftauchen. Ich sag mal so, in einer kleineren Organisation lässt sich viel noch so zwischen Tür und Angel klären und auch mal nach hier und da eine Extrawurst machen. Sobald die Unternehmung aber etwas größer wird, wird das dann schon schwieriger und komplexer. Und man muss dann auch aufpassen, wenn eine Führungskraft jetzt zum Beispiel einfach bestimmte Dinge durchsetzt, dann bekommt die andere Führungskraft in einer anderen Abteilung vielleicht ein Problem, weil die Mitarbeitenden sich beschweren. Warum dürfen die im Marketing dies und das machen und wir nicht? Weil die Person hält sich vielleicht an die Prozesse. Und da muss man immer ein bisschen schauen. Ein Unternehmen ist nicht nur schwarz und weiß. Es muss natürlich strukturell schwarz und weiß aufgesetzt werden, eben mit Prozessen und Strukturen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich auch im Graubereich bewegen muss. Denn ein Unternehmen besteht eben nun mal aus Menschen und Menschen sind individuell. Und deswegen, meiner Meinung nach, braucht es immer auch eine Abweichmöglichkeit. Ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend und freue mich auf Diskussionen eurerseits und auch nochmal den Insight von, ja, was sollte eigentlich erfragt werden in Sachen psychischer Gesundheit oder überhaupt Gesundheit und was sollte lieber nicht erfragt werden? Wo ist da die Grenze? Was sollte ich und was sollte ich lieber nicht?
Ja, ich gebe die Frage mal an dich, Tina. Wie viele Details brauche ich, um Extrawürste begründen zu können?
Ich finde das, also ich
habe aus, ne, erstmal Gesprächsführung.
Ja. Also ich denke schon, dass wenn ich als als mitarbeitende Person eine etwas Besonderes möchte, dass ich das zumindest verdeutlichen muss. Und das finde ich, das machen wir in unserer Folge dazu eigentlich auch ganz gut klar, dass man nicht alle Symptome oder also auch keine medizinischen Berichte unbedingt braucht, aber schon sagen kann, also deutlich machen kann, da ist jetzt, es ist sehr gravierend oder es ist irgendwie mit großer Anstrengung verbunden oder es ist mit sehr starker Belastung oder es würde meinen Zustand verschlechtern, wenn ich jetzt das und das und das müsste oder so. Es ist eine Fragilität oder so. Da muss man jetzt nicht alle Diagnosen sozusagen auflösen und alle Symptome für einen Befund oder so. Und dann finde ich es aber doch nochmal einen Unterschied. Und ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, aber wie das zumindest aus der Erfahrung, aus meiner eigenen Arbeitserfahrung, als ich noch nicht selbstständig war, hat mir das eigentlich selber gut gefallen, wenn es so ein Vertrauensverhältnis zum Unternehmen gab oder zur den Arbeitgebenden gab, wenn die gesagt haben, ich weiß Mitarbeiter XY und ich sage jetzt nein, die darf das oder der darf das, weil ich weiß, das ist gravierend, dass das dann auch ausgereicht hat. Und nicht, dass man dann aber als Team sagt, nee, jetzt will ich aber genau wissen, was ist denn da jetzt so und so. Sondern, dass es da auch diese, weiß ich auch nicht, die Vertrauen in einen verantwortungsvollen, fairen Umgang auch gab. Und ich das zumindest damals positiv fand und auch gar nicht im Team aufkam, jetzt aber nochmal ganz genau zu wissen, wie schwer ist denn da jetzt was oder was für eine psychische Erkrankung liegt denn da vielleicht genau vor oder aha, mit stationärem Aufenthalt oder so, sondern dass da auch nicht so ein Voyeurismus oder so eine Neugierde befriedigt wurde, sondern dass ich da auch klar schützend auch die belastete Person gestellt wurde, aber eben auch vermittelt wurde, das wird jetzt nicht mal eben so aufgrund von ein bisschen Befindlichkeit, sondern das war natürlich schon auch eingebettet in das alle irgendwo ein bisschen mitbekommen haben, da ist was Ernstes. Aber das, was Ernstes ist, auch schon gereicht hat, ne? Und nicht jetzt, wenn du eine Zwangsstörung hast, die gerade in einer Phase ist und du innerhalb deiner Therapie so bist, dann erlauben wir dir, jetzt da und da nicht dran teilzunehmen. Das muss man wahrlich nicht vor einem Team erörtern. Also, ne, das nicht. Natürlich schon, dass sich transportiert, dass etwas Ernsthaftes vorliegt, was aber vielleicht ja tut, dass jemand lange krank, dass vielleicht auch, dass im Team mitbekommen wurde, es gab Gespräche, ne, und es wurde sich genau angeschaut und vielleicht dann ansonsten noch an der Haltung und im Tonfall. Das habe ich zwar irgendwie, also zumindest die Erfahrung, die ich damals hatte, und das ja, das hat aus meiner Sicht damals funktioniert, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass da eben nicht sowas aufkam mit, ja wie, ne, die darf das jetzt und warum darf ich das denn jetzt nicht oder so. Dass eben, ja, Verantwortung und Ernsthaftigkeit und ja, dass auch das transportiert wurde.
Also ich glaube, Teammitglieder wollen oft sowas wissen wie, und das kann man versuchen zu moderieren als Führungskraft, dürfen oder sollen sie sich bei einer Person melden? Also die wollen oft nicht übergriffig sein und jemanden stören, die wollen aber auch nicht so tun, als wäre es ihnen egal. Also so dieses Bedenken darüber nach, eine Postkarte zu schreiben, oder sollen wir da jetzt irgendwie, wir haben vielleicht die private Nummer, sollen wir da schreiben oder nicht? Und das sind Dinge, die darf die Führungskraft vielleicht moderieren und sagen, sag mal, ich vermute, das Team wird mich fragen oder das Team hat mich gefragt, möchtest du Kontakt oder lieber nicht? Und das ist ganz unterschiedlich. Die einen werden sagen, doch, gerne. Und die nächsten werden sagen, vielleicht erstmal die nächsten 2 Wochen nicht. Und dann schaue ich, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Weil da muss ich auch noch antworten oder dann muss ich mich da erklären oder solche Dinge. Und dann kann man auch sagen, was möchtest du? Was ist die Story gegenüber dem Team? Und die darf auch ein bisschen gelogen sein, finde ich, wenn man das gemeinsam
macht. Total.
Also ja, so, was sagen wir? Ich weiß jetzt vielleicht mehr und das darf auch bei mir bleiben. Was ist die Story gegenüber dem Team? Ja, vielleicht weiß ich, es war ein Suizid. Das Team weiß, es gab einen Todesfall in der Familie. Und ich weiß, es war ja, irgendwie ein enges Familienmitglied, was sich umgebracht hat oder so. Das, da diese Diskrepanz darf es geben. Oder das Team weiß nur, ein persönlicher Schicksalsschlag oder so, ne? Oder ein Todesfall, irgendwie sowas, ne? Das kann man alles besprechen. Und als Führungskraft würde ich immer sagen, direkt vorneweg, so, du brauchst mir keine Diagnosen nennen, du musst mir nicht sagen, was genau du hast. Wenn du das möchtest, kannst du das. Aber wenn ich mich dazu, wenn ich tatsächlich meine als Führungskraft, dass ich das auch, dass es keine negativen Konsequenzen hat. Also wenn ich ein bisschen Ahnung vielleicht auch habe oder mal mich offen fühle, dann darf ich ja vielleicht auch sagen, wenn du das möchtest, erzähl es mir ruhig. Was so. Die Sache ist nur, wenn dann jemand sagt, ich habe Depressionen oder ich habe ADHS und ich als Führungskraft traue der die nächsten 5 Jahre dieser Person keine verantwortungsvollen Aufgaben mehr zu, weil ich denke, ADHS, dann kann man das nicht, oder Depressionen, dann kann man das nicht, dann ist es vielleicht auch wirklich ratsam, dass ich es nicht weiß. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die sich wünschen, dass sie am Arbeitsplatz offen sprechen dürfen und damit auch gute Erfahrungen gemacht haben. Das will ich also auch nicht unter den Teppich kehren. Es gibt viele, die sind ganz erleichtert, wenn sie endlich mal sagen dürfen, ich habe eine Zwangsstörung oder ich habe Panikattacken oder so. Das ist also auch nicht verboten. Es ist nur wichtig, dass das Unternehmen nie den Eindruck macht, dass sie Druck machen in Richtung Diagnosen und Coming Out quasi. Das ist wichtig, weil es sind Gesundheitsdaten und besonders schützenswerte Daten, die den Arbeitgeber nichts angehen. Deswegen steht auch auf den Krankschreibungen nicht der Grund, sondern immer nur einfach die Krankschreibung und wie lange. Der Grund, dieser kleine Code von der WHO, der geht immer nur an den Versicherten selber und nicht an den Arbeitgeber. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber es ist ja auch nicht verboten, am Arbeitsplatz über Details zu sprechen. Ne? Das kommt vielleicht auch auf das sonstige Verhältnis an. Wenn man sonst auch über Details redet und weiß, wie heißt der Hund und wie lange ist jemand schon zusammen mit seinem Partner und wo wohnen die? Und vielleicht hat man schon so eine Gartenparty gefeiert, wäre es ja auch ganz komisch, plötzlich zu sagen, nee, also bitte gar keine Details. So einfach in dem Rahmen, in dem man sonst auch miteinander redet, würde ich empfehlen. Ja, und dann habe ich gerade gedacht, bei großen Unternehmen ist da natürlich das Problem, dass dieses, wir glauben alle, dass die Führungskraft das schon gut entschieden hat und es reicht, dass die Führungskraft sagt, ich habe das gut abgewogen und es ist ernst. das reicht dann nicht mehr aus, weil so, so gut, man kennt dann vielleicht die Führungskraft gar nicht und das geht nur so über Fluch. Hört man, darf das und das, ne? So wie ne, dieses, was Johannes gerade auch gesagt hat, so im Marketing darf man so und so, dann ist es wahrscheinlich schon wichtig, nach und nach auch eine HR-Policy zu entwickeln, wo drin steht, unter welchen Umständen ermöglichen wir Sonderlocken in der Arbeitsgestaltung, was können das für Sonderlocken sein? Und wer entscheidet darüber und ne, so und welche Anpassungen der Arbeits- und Rahmenbedingungen ermöglichen wir und wie wird das beantragt? Wer entscheidet darüber? Und eine Sache, die vielleicht nochmal zu erwähnen ist, ist das betriebliche Eingliederungsmanagement. Wenn man am Stück oder länger krank war, dann gibt es in Deutschland einen klar geregelten Prozess im Arbeitsrecht, das betriebliche Eingliederungsmanagement, wo der Arbeitgeber zu einladen muss. Und das sind vertrauliche Gespräche. Wer die durchführt, ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, mal intern, mal extern. Aber da geht es genau darum, was machen wir aus, damit du wieder gut arbeiten kannst, wann kannst du zurückkommen. Es gibt sogar das Hamburger Modell, das kennen viele auch nicht, dass man noch krankgeschrieben ist, aber langsam wieder anfängt zu arbeiten.
Das mit ein paar Stunden und die werden dann nach und nach mehr.
Und wenn man jetzt aber sagt, in einem BEM-Gespräch wurde eine Sonderlocke, eine Extrawurst vereinbart, finde ich es auch nochmal klarer. Ne? Also ein BEM darf Ausnahmen erzeugen, aber ja, das in der Sache an sich steckt ja schon, dass jemand schwerwiegend krank war vorher, sonst hätte er gar keinen BEM bekommen.
Ja, das hatte ich ja auch gerade schon gesagt, ne, dass das Team zumindest mitkriegt, es gab Gespräche und es wurde sich genau angeschaut. Und da hast du völlig recht, das ist ja, du hast recht, also es ist ja schön und gut, wenn man da so ein Vertrauensverhältnis hat, aber wenn das, es hat könnte viel Spielraum haben, auch für unfaire, ungleiche Behandlungen. Da kennt man den einen besser oder zu dem besseren Draht und da wird sich mehr geöffnet und deswegen mehr Verständnis und sowas Bürokratisches kann so ein bisschen kalt wirken, aber es ist auch fair. Ne, Bürokratie ist einfach fair. Deswegen ist es, also bin ich da total bei dir, dass es gut ist, wenn es dann doch auch wieder irgendwo ne, prozesshaft beschrieben ist und dass man sich darauf wieder auch berufen kann, ne, dass nicht davon abhängig ist, auch wie viel jemand was erzählt. Ich wollte vielleicht auch gerade noch eine Sache zu dem, mit dem, wie viel erzählt man über Symptome, mit dem O-Ton wird ja immer wieder gefragt, wie viel erzähle ich, wie viel erzähle ich nicht. Ich glaube, es ist eher an der Stelle ein guter Hinweis zu sagen, bei den Symptomen entscheidet auf jeden Fall die betroffene Person, welche Symptome erzählt werden. Da wird es nachgefragt. Und es gibt aber eben, wenn es um arbeitsbezogene Absprachen geht, da darf man oder kann auch aktiv die Führungsperson nachfragen.
Ja, wenn es Auswirkungen auf die Arbeit geht, ganz da darf ich ein bisschen nachbohren. Das muss ich genau verstehen als Führungskraft. Ich muss verstehen können, kannst du diese Maschine noch führen? Ich muss, und das muss ich mir im Zweifel, darf ich mir es auch bestätigen lassen. Du musst mir einen Attest vorlegen, dass du wenn man jetzt irgendwie, kennt man vielleicht auch sowas wie Grey's Anatomy, dann kriegen die irgendwann so ein Fit-for-Work-Ding, dass die wieder chirurgisch arbeiten dürfen oder so. Ja, das ist ja wichtig. Die Auswirkungen auf die Arbeit, da darf ich sehr genau sein und mir eventuell sogar einen Attest einfordern, dass etwas nicht möglich ist oder möglich ist. Da muss ja auch keine Diagnose draufstehen, aber sowas kann ich mir eventuell an. Ich kann auch zu einem Betriebsmediziner schicken, wenn es das gibt. Oder eine externe Stelle einrichten, wenn man mit Menschen wie uns arbeiten würde und sagen würde, ne, was wir in solchen Fällen machen, ist ein einmaliges Arbeitsfähigkeitscoaching da irgendwie reinsetzen, wie so ein freiwilliges BEM. Das machen auch einige Firmen, das kenne ich auch. Dann läuft man durchs freiwillige BEM und dann gibt es danach eine Entscheidung, wie geht's weiter. Dann hat man noch mal eine externe Sicht, eine fachliche.
Ja, Entschuldigung, da will ich kurz einhaken, weil wo du sagtest, das externe, ich glaube, wo das total hilfreich sein kann, das kennst du sicherlich auch, dass man da irgendwie in so eine Verstrickung gerät, dass vielleicht die eingeschränkte oder kranke, nicht so belastbare mitarbeitende Person sich aber selber im inneren Konflikt wünscht, mehr leisten zu können und dann immer mehr verspricht und es dann aber irgendwie doch nicht geht und dann ist eher wie so eine Katz-und-Maus-Spiel irgendwann wird, dass man also quasi sich eigentlich als Führungsperson gar nicht wünscht, du musst jetzt alles können, sag mir nur, was geht und was nicht und man das aber einfach nicht bekommt, sondern immer nur nee und schaffe ich schon und mache ich schon und dann ist doch auf einmal wieder nicht da und so weiter und dann Also natürlich kann dann auch die Führungsperson da dann auch nochmal ein bisschen mehr drauf bestehen oder das auch nochmal so benennen und finde ich da auch aktiv drauf zugehen. Aber da an so einer Stelle finde ich, könnten auch Menschen wie wir sehr hilfreich sein und extra nochmal sagen, wir empfehlen diese Art von, ne, oder wir haben gemeinsam im Gespräch herausgearbeitet. Ja, genau. Das wäre förderlich, das wäre nicht förderlich, die Punkte können wir zusammenfassen. Diese Art, ne, an den Besprechungen vielleicht jetzt erst nochmal nicht teilnehmen, aber die Listen abarbeiten, ne, was das ich Homeoffice wäre gerade besser oder nicht, weil natürlich können wir, wenn jemand, was weiß ich, eine drogeninduzierte Psychose hatte, ne, dann wissen wir, ja, nee, jetzt bitte nicht so viel Druck machen und nicht unter Zeitdruck irgendwie den Betrieb wieder voll mit einspannen, ne, und vielleicht gut gemeint, nein, der Mensch soll ja wissen, er wird nicht fallen gelassen oder dem wird noch was zugetraut, so, nee, jetzt lieber, ne, ein bisschen strukturiert und mit wenig Druck, aber trotzdem vielleicht auch, dass die Person dann auch kommen kann, wenn die wieder in der, so weit ist. Und dann, glaube ich, kann das wirklich hilfreich sein, wenn dann die dritte ins eine dritte fachliche Instanz eben wie eine Art Übersetzung fungieren kann. Ja. Es gab noch einen weiteren O-Ton von Johannes, wo er auch nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt hinweist, und zwar, dass ja schnell die Idee kommen kann, kann ich denn nicht dem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Coaching irgendwie zugutekommen lassen? Wäre das denn nicht ein gutes Mittel, um den zu unterstützen? Und hier ist nochmal wichtig klarzustellen, dass ein Coaching sich immer nur an gesunde Personen richten kann. Und jemand mit einer psychischen Störung und auch jemand mit einer großen psychischen Belastung gehört nicht in ein Coaching. Abgesehen davon, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die ihr Coaching dahingehend so ein bisschen missverstehen können, ne, was man vielleicht sehen kann, und die da ein gut ausgebildeter Coach weiß das auch, ne, und kann das oder ist zumindest bemüht, da auch die ne, die Linie zu ziehen. Das hat hier gerade, es gab hier gerade so einen Daumen. Ja, werde ich sehr gut. Genau, aber dann nochmal ganz klar, also die Idee, Coaching ist an der Stelle einfach nicht die richtige Idee.
Ja, also mit der Ausnahme, wenn man Coaches im Unternehmen hat, die dafür ausgebildet, also die fachliche Qualifikation haben als extra. Oder auch, also manche Unternehmen haben ja auch interne Stellen, eine psychosoziale Beratung. Also das war ja meine frühere Rolle bei Zalando. Dann waren diese tricky Fälle einmal bei uns im Team, und wir haben dann gesagt, ja, das ist fachlich in Ordnung. Oder man hat so ein Komitee und sagt einfach, ja, also ein Komitee aus einer sehr erfahrenen Führungskraft, die vielleicht dem Vorstand nahe steht, die das Unternehmen sehr gut kennt, Arbeitsrecht, Compliance und Personal in diesem Viergespann zum Beispiel, sitzt man zusammen und entscheidet über knifflige Fälle oder auch Ausnahmen, also Beschwerden sowie Ausnahmeanträge quasi, Thema Beschwerden, weil ich gerade nochmal auch denke, was kann ich vielleicht auch versprechen an Vertraulichkeit? Das finde ich auch eine spannende Frage. Es gibt auch Menschen, die sichern ganz viel Vertraulichkeit zu. Du kannst dich mir öffnen, bei mir sind deine Themen sicher, ich werde es auch niemandem erzählen, das Team erfährt von nichts und so weiter. Das ist auch ein schmaler Grad als Führungskraft. Leider sind das alle schmale Gräder gerade. Gratwanderung. Weil wenn zum Beispiel mir jemand was anvertraut, wo es um Eigen- oder Fremdgefährdung geht, ich habe Suizidgedanken, da muss ich sofort handeln. Ich denke, ne, ich habe gute Gedanken daran, jemandem was anzutun, dann müsste ich auch sofort handeln. Das darf ich nicht für mich behalten. Oder auch, wenn mir jemand anvertraut, dass etwas im Unternehmen schiefgelaufen ist. Ich habe sexualisierte Gewalt erfahren im Unternehmen. Ich wurde schwerwiegend diskriminiert und deswegen geht es mir schlecht. Dann hätte ich ja das, bin ich auch in der Zwickmühle, weil ich möchte, habe der Person gesagt, lass uns vertraulich reden, aber jetzt weiß ich Dinge, die ich zu unterbinden habe als Arbeitgeber. Ich muss dafür sorgen, dass das nicht noch jemandem anderen passiert, dass das nicht noch schlimmer wird. Das ist totale Zwickmühle, auch sogar als Beschwerdestelle. Das mal Beschwerden können wir auch gerne nochmal aufgreifen in einem der nächsten Folgen, haben wir auch schon gesagt. Weil wenn du von Anfang an sagst, Vorsicht, was du mir mitteilst, es könnte sein, dass ich das weitergeben muss, dann traut sich keiner mehr. Aber wenn du Vertraulichkeit versprichst, und manchmal das Versprechen brechen musst, auch schwierig, also ganz schön tricky. Und ich finde auch wichtig, festzulegen, den Punkt habe ich noch gar nicht gemacht, der ist aber mega wichtig in dem Thema, Was erwartet, was ist denn gute Arbeit? Also was erwartet man bestenfalls sogar auch von der jeweiligen Rolle? Also wenn es gut läuft, sind Arbeitsverträge sehr klar, aber auch Rollenbeschreibung. Was erwarten wir von einem Junior Manager, von einem Senior Manager, von einer Führungskraft? Und was gilt für die verschiedenen Job-Families? Erwarten wir vielleicht was anderes im Vertrieb, als wir in der Personalabteilung erwarten und vielleicht wieder etwas anderes in der juristischen Abteilung? Auch dazu könnten wir noch mal eine Folge machen. Ist auch ein mega spannendes Thema. Aber da wundere ich mich doch manchmal sehr, wenn Führungskräfte mal so einen Tough Talk machen wollen und mal sagen wollen, das entspricht nicht meinen Erwartungen, dann frage ich manchmal zurück, wo stehen denn die Erwartungen? Wer, ja. Hat die jemals jemand klar gemacht? Und dann wird es natürlich schwierig.
Ja, und dann wird es eben, ich glaube, da entstehen wirklich auch große Konflikte. Es ist auf jeden Fall etwas, was ich schon öfter gehört habe, dass Kritik kommt über Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, die zuvor nie wirklich so explizit ausgedrückt wurden. Und das, das ist dann einfach nicht fair. Ne? Also das ist, auch mir passiert das sicher mal, ich sag mal auch so in meinen privaten Beziehungen, dass ich denke, na, das muss man doch wohl wissen, ne? Oder das war doch klar, dass mir das wichtig ist. Und dann ist das auch wichtig und wertvoll, wenn ich dann auch zu hören kriege, nee, das muss klar gesagt werden. Keine Ahnung, ich brauche das heute oder ich brauche das bis dann und dann oder das bitte als erstes oder wie auch immer. Und nicht davon ausgehen, dass die Menschen schon auch irgendwie doch wohl wissen, ob man da irgendwie so wohl meint,
ne? Wann man befördert wird oder wann man, ne, wann auch nicht. Und das ist auch super wichtig in Zeiten von Fachkräftemangel oder so. Oder dass man nicht das Einzige, was man machen kann zur Belohnung, ist Menschen zur Führungskraft machen, sondern dass man auch Menschen belohnen kann, indem man sagt, du steigst auf, du wirst Senior Manager und so. Ne? Also klar machen, was ist die Erwartung an dich, an unser Team, an mich, ist auf jeden Fall die Aufgabe der Führungskraft. Und am besten natürlich, bevor jemand in einer Krise ist, aber selbst in einer Krise darf ich noch sagen, du, lass nochmal zusammenfassen. Wichtig ist, dass du in deiner Rolle 1, 2, 3 bewerkstelligen kannst oder mir zusagen kannst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erwarte ich von dir, dass du mir ein Zeichen gibst, dass wir was verändern müssen, weil das ist Teil deiner Rolle. Und wenn du die nicht erfüllen kannst, dann muss ich das wissen. Und je mehr ein Nicht-Erfüllen Risiken haben kann, desto mehr muss ich da auch nochmal ein Auge drauf haben und darf mir, das hatten wir eben auch schon gesagt, notfalls auch mal ein Zertifikat einholen von irgendwo, ne, wenn ich da Bedenken habe, dann ja. Ich würde gerne zum Abschluss noch die Vera hören. Vera Loikart ist Arbeitsrechtsanwältin und sagt noch mal ein bisschen was dazu, was darf man denn jetzt und was darf man nicht und was ist denn diese Fürsorgepflicht? Und dann können wir da noch mal abschließend kurz drüber sprechen und dann machen wir. Finden wir auch mal ein Ende bei allem Verständnis für das Thema.
Genau, sehr gut.
Hallo liebe Tina und hallo liebe Katrin. Psychische Belastung am Arbeitsplatz. Was kann ich euch als Rechtsanwältin für Arbeitsrecht für Unternehmen dazu sagen? Knifflig fällt mir dazu als erstes ein. Warum? Weil es das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch am Arbeitsplatz gibt. Das heißt, ich darf nicht nach Diagnosen fragen, was Hintergrund von irgendwelchen Krankheitssachen ist, sondern für mich ist nur relevant, ist jemand arbeitsfähig oder ist er nicht arbeitsfähig und wie lange dauert das? Ich kann während einer Krankschreibung zwar die betroffene Person auch ansprechen oder kontaktieren, aber sie ist nicht verpflichtet, mir zu antworten. Ich kann auch eine krankgeschriebene Person, kommt ein bisschen auf die Erkrankung an, aber grundsätzlich nicht zum Personalgespräch ins Büro einstellen, nicht mal für das betriebliche Eingliederungsmanagement, was ihr vielleicht kennt. Ich kann aber fragen, wie es jemandem geht und ich kann auch thematisieren, wenn ich Zweifel an der Arbeitsfähigkeit habe. Denkt mal an einen Gabelstaplerfahrer, wo ich Sorge hätte, dass der vielleicht von dem Gerät runterfällt oder größere Schäden noch von ihm verursacht werden. Im Dienstleistungsbereich ist ein Klassiker das Ableisten von Überstunden. Der Arbeitgeber muss von sich aus stichprobenmäßig sicherstellen, dass die zulässige Arbeitszeit eingehalten ist. Er kann sich also nicht darauf verlassen, dass Mitarbeitende ihre Überlastungsanzeige auf den Tisch knallen und er erst dann aktiv werden muss, sondern er muss selber schauen, dass alles mit guten Dingen zugeht. Wenn ich eine Überlastungsanzeige bekomme, muss ich die natürlich sehr ernsthaft prüfen und schauen, wie ich von diesen Überstunden runterkommen kann. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich immer die Samthandschuhe walten lassen muss, sondern Performance im Team ist natürlich ein Riesenthema. Und wenn ich es nicht angehe, kommen vielleicht andere Teammitglieder in die Überlastung. Was kann ich denn jetzt machen? Hier unterscheiden wir arbeitsrechtlich zwischen dem steuerbaren Bereich, also wie kann ich mein Verhalten anpassen, und dem nicht steuerbaren Bereich, nämlich ist es vielleicht von meiner Erkrankung, von meiner psychischen Belastung beeinflusst, wie ich leisten kann oder nicht. Wir sagen immer so schön, kann die Person leisten, will aber nicht, oder will sie zwar leisten, kann aber nicht. Und danach unterscheiden wir die Instrumente. An ein betriebliches Eingliederungsmanagement, Integrationshilfen, Gespräche und so weiter denke ich immer als erstes, wenn ich davon ausgehe, es liegt eine psychische Belastung vor. An einen Performance Improvement Plan, eine Ermahnung, Abmahnung oder vielleicht sogar eine Kündigung denke ich, wenn das Verhalten steuerbar ist, wenn die Person also ihr Verhalten durchaus ändern könnte. Das Schwierige ist, bei einer krankheitsbedingten Kündigung brauche ich super lange Krankheitszeiten oder viele häufige Kurzzeiterkrankungen über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel 3 Jahre. Bei der verhaltensbedingten Kündigung, da muss ich erstmal darlegen, was eigentlich der Maßstab wäre. Also was hätte die Person eigentlich alles leisten müssen? Und das ist gerade im Dienstleistungsbereich besonders schwierig. Anders ist es, wenn ich in einer Fabrik irgendwelche Dinge fertige und ich sehe, alle anderen schaffen 100 Teile und ich schaffe nur 3. Dann könnte das natürlich leicht nachgewiesen werden. In den meisten anderen Bereichen ist es super schwierig. Das Problem ist, dass ich am Anfang eines solchen Konflikts vielleicht eine Ahnung habe, aus welcher Richtung die Low Performance, sagen wir immer so schön, kommt. Ich weiß es aber nicht. Und im schlimmsten Fall stellt sich auch erst in einem Gerichtsverfahren heraus, ob es ein steuerbares Verhalten war oder ein krankheitsbedingtes Verhalten. Wenn ihr diesen langen Weg nicht gehen wollt, dann könnt ihr natürlich immer über eine einvernehmliche Trennung nachdenken. Das könnt ihr immer versuchen. Aber Vorsicht, wenn psychische Belastungen im Raum stehen, braucht ihr natürlich super viel Feingefühl. Und das habt ihr, das weiß ich, und deshalb übergebe ich jetzt wieder zu euch. Macht's gut!
Mann, was haben wir für nette Ote?
Ja, zurück zum Studio, so ähnlich klang das, ne? So,
der schon mit deinem Mikro auch so in der Hand.
Ja,
ich bin Rasenreporterin.
Für alle, die sich wundern, ich sitze in der Praxis in Münster und habe hier aber nicht so einen schönen Arm für mein Podcast-Mikro irgendwo am Tisch geklemmt. Das muss ich mir noch besorgen. Und deswegen habe ich hier meine Reporter-Mikro.
Ja, sehr schön.
Tina, ja. Zurück zum Studio.
Ja,
was sagst du dazu?
Ja, Mann, das hat dir das nett erklärt. Also ich liebe das auch. Also alle O-Töne. Bin immer wieder begeistert davon und finde das total mehrwertig. Mir hat besonders gut gefallen, als sie das in so schönen, einfachen Worten erklärt hat. Und dieses, ne, kann sie nicht und würde aber wollen oder ne, können oder ist die Vermutung im Raum. Man kann ja auch falsch liegen da, aber dass das so zu prüfen gilt und dass das auch die Problematik ist. Und ja, schön, also da ist man doch jetzt schon auch ein bisschen besser gerüstet, glaube ich, ne? Auch wenn es kompliziert und komplex ist, dass man zumindest ein bisschen klarer jetzt vor Augen hat, oder ich jetzt, ja, wo es überall komplex ist und auf welche Weise.
Ja, total. Noch eine Erklärung zum Fachbegriff Überlastungsanzeige. Das ist was man offiziell an die Führungskraft richten darf, wenn man sich überlastet fühlt. Dann schreibt man eine E-Mail, da gibt's jetzt auch, ne, kann man googeln, wie das ungefähr auszusehen hat, aber man nennt es Überlastungsanzeige und sagt, es geht so nicht mehr, das ist zu viel, mehr als wir vereinbart haben, mehr als ich leisten kann, und dann ist die Führungskraft auch offiziell in der Bringschuld und es ist dokumentiert, dass es mehr ist, als ich kann, ne? Und das ist ein Instrument, ja, das kann man jetzt nicht ständig nutzen, aber...
Ist das was Rechtliches, ja, oder ist das eher... Ja. Also nicht nur etwas der internen Ethik sozusagen oder Leitlinien, sondern da kann man in dem Moment, das geht dann direkt in die Fürsorgepflicht, darauf dann eingehen zu müssen.
Das ist ein bisschen das Codewort, ja, das ist wichtig zu wissen. Vielleicht auch für Psychotherapeuten, die zuhören, haben sie schon eine Belastungsanzeige gestellt.
Auch das schriftlich zu tun, dass es dokumentiert ist und nicht nur mal zu sagen, ach, mir ist es eigentlich gerade zu viel oder so, ne? Ja, das ist ja auch nochmal
genau mit diesem Wort.
Sehr gut.
Also ich fand es auch ganz prima wieder. Danke an alle, die uns aufmerksam zuhören. Das schätze ich immer sehr, dass ihr da auch mit uns so mitgeht als Zuhörende.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und Cut.
Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.